Ich glaube wirklich, das Leben, das heißt, sich und die Welt im Austausch permanent zu formen. Und dort, wo ich vollziehe, wird es eben stillgestellt. Ja, ich bringe weder etwas von mir zum Ausdruck, noch forme ich es neu, noch stelle ich diese Verbindung her. Und deshalb glaube ich tatsächlich, wir verlieren uns eigentlich auch selbst. Das erklärt für mich inzwischen, warum diese Einsamkeit so groß geworden ist, dass Menschen das Gefühl haben, ich bin eigentlich nicht verbunden mit dem Leben, ich stehe ihm nur noch gegenüber. Wenn man Menschen nicht mehr erlaubt, auf eine Situation zu reagieren, die jedes Mal anders ist, wenn man ihnen die Möglichkeit nimmt, darauf zu reagieren, als handelnde Menschen, als Menschen, die Urteilskraft haben und damit auch Verantwortung übernehmen, dann macht man aus Jobs Bullshit-Jobs. Und in dem Moment, muss man sagen, könnte der Job eigentlich jede Maschine besser machen. Und ich habe versucht zu zeigen, dass das ein wesentlicher Grund für Burnout sein könnte. Dann die Frage zu verfolgen, wo genau ist es denn eigentlich schiefgegangen?
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Zu Gast ist heute zum zweiten Mal der renommierte Soziologe Professor Dr. Hartmut Rosa. Er ist Professor an der Universität Jena, Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt, preisgekrönter Autor und jemand, der immer wieder faszinierende Gesellschaftsdiagnosen aufstellt. Diesmal sprechen wir über seine neueste Beobachtung, und zwar, dass wir uns immer seltener als Handelnde im Alltag erleben und immer häufiger nur noch als Vollziehende von Regeln und von Vorschriften. Und das nicht nur im Job, sondern auch in der Freizeit. Wir schauen uns dann an, was das mit uns macht, gerade im Hinblick auf Burnout, Einsamkeit und auch politische Wut. Erfahre also in diesem Gespräch, was Handeln so besonders für uns Menschen macht. Welche Folgen es haben kann, wenn Sicherheit und Kontrolle wichtiger wären als Selbstverantwortung, und wie wir wieder mehr Handlungsspielräume gewinnen können, ohne einfach alle Regeln über Bord zu werfen. Es ist ein Gespräch über Vertrauen, über Urteilskraft, über Fingerspitzengefühl und über die Frage, wie eine Gesellschaft aussehen muss, in der Menschen nicht nur funktionieren, sondern handeln. Hier kommt Hartmut Rosa.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Herr Rosa, schön, Sie wiederzusehen.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir sprechen Mitte Januar. Viele Menschen sind gerade dabei, ihre Neujahrsvorsätze umzusetzen. Machen Sie sich eigentlich noch Vorsätze fürs Jahr?
Eigentlich nicht. Also natürlich nimmt man sich immer mal wieder Dinge vor, aber ich binde die jetzt eigentlich nicht an Silvester. Was nicht heißt, dass sie zu anderen Zeiten des Jahres nicht auch scheitern könnten.
Aber gab es jetzt etwas, was Sie sich vorgenommen haben für dieses Jahr?
Was ich in dem Jahr anders machen will als in anderen? Nein, ich glaube eigentlich nicht. Also ich habe tatsächlich angefangen, ein bisschen zu joggen, nachdem ich mich 30 Jahre lang darüber lustig gemacht habe, weil ich immer dachte, eigentlich dachte ich, Joggen ist sozusagen reines Vollziehen, blindwütig in ein Programm abzuspulen. Aber ich habe irgendwie festgestellt, ich kriege kein Jogger-High oder sowas, aber es fühlt sich irgendwie gut an, wenn man schon mal ein bisschen Sport getrieben hat. Und es ist auch, ich glaube, ich habe das Gefühl, es verbessert die Fitness in allen Lebensbereichen. Insofern habe ich mir das vielleicht vorgenommen, ein bisschen noch regelmäßiger zu joggen.
Apropos Fitness, Sie haben geschrieben, Ihre Patenkinder helfen Ihnen dabei, fit zu bleiben. Sie schreiben, mit Amelie streifen Sie durch skandinavische Großstädte, mit Felix und Nikolai fahren Sie Ski und gehen in den Bergen wandern und mit Nathan spielen Sie Schach- und Brawl Stars-Duelle. Wenn ich jetzt Ihre Patenkinder fragen würde, wie sie sich schlagen beim Schach, beim Skifahren, beim Wandern, was würden die sagen?
Da würde ich vielleicht gar nicht so gut abschneiden, weil in Brawl Stars verliere ich sowieso. Da beschwert sich der Nathan immer, dass ich das zu selten spiele. Das mache ich eigentlich nur, wenn ich mit ihm spiele. In Schach, da geht's noch. Wenn ich seine Eröffnungen überlebe, habe ich gute Chancen. Und beim Skifahren, Nikolai und Felix machen sich auch da über meinen Skifahrstil lustig, weil der sozusagen ziemlich autodidaktisch ist. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen und wir sind halt immer, eigentlich so, kaum konnte man gehen, auf Skier standen. Und deshalb würde ich immer noch, oder es ist tatsächlich so, ich komme überall runter, auch die schwärzesten der schwarzen Pisten, aber es sieht nicht immer so super elegant aus.
Ja, bei unserem letzten Gespräch, Herr Rosa, waren Sie ein wenig pessimistisch, obwohl Sie von sich aus gesagt haben, Sie sind ein Optimist. Ich zitiere Sie, Sie hatten gesagt, die Welt scheint aus den Fugen zu sein. Das war knapp vor einem Jahr. Sie hatten recht, weil es ist nicht besser geworden, oder? Gesellschaftlich und politisch?
Nein, also der Eindruck drängt sich auf. Ich würde nur sagen, es war keine besondere Kunst, das vorherzusagen, weil es ist ja schon eine ganze Weile so, dass man eigentlich denken wir immer, schlimmer kann es nicht kommen und dann kommt es doch schlimmer. Wobei ich mich inzwischen frage, ob es eigentlich schlimmer ist, wenn die Welt aus den Fugen gerät, weil sie auch davor nicht besonders gut war. Ja, da gibt es diese berühmte Adorno-Stelle, wo er im Rundfunkinterview gefragt wird, oder da eröffnet der Reporter und sagt, gestern schien die Welt noch in Ordnung, und dann sagt Adorno, mir nicht. und tatsächlich würde ich sagen, die Welt war ja auch vorher nicht unbedingt in Ordnung, und sie ist jetzt massiv in Bewegung geraten. Und zwar sieht es nicht besonders gut aus, aber vielleicht kommt aus der Bewegung noch irgendwann doch noch was Gutes zustande.
Und eine Beobachtung, die Sie gemacht haben, die Sie vielleicht auch als Grund aufführen, ist, dass wir Menschen immer mehr von Handelnden zu Vollziehenden wären. Nehmen Sie uns mal mit rein. Sie haben jetzt auch ein neues Buch sogar extra dazu geschrieben. Was haben Sie als Soziologe die letzten Monate oder Jahre beobachtet, was eben Sie dazu veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben?
Eigentlich, wir haben ein Fußballseminar gemacht, und da ist uns irgendwie, da haben wir eigentlich über den VAR geschrieben, also über den Videoschiedsrichter, der da in Spiele eingreift, und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass in manchen Kontexten zumindest der Schiedsrichter eigentlich von einem Handelnden zu einem Vollziehenden gemacht wird. Und gemeint war an dem Beispiel, dass ein Spiel zu leiten und zu pfeifen, wenn ein Schiedsrichter das macht, das ist wirklich Handeln in jeder Hinsicht. Er gibt dem Spiel eine Note, auch eine persönliche Note, und er braucht alles, was er hat, nämlich Erfahrung, um zu wissen, das lasse ich besser durchgehen oder da pfeife ich besser ab oder so. Er braucht Fingerspitzengefühl, das zum Beispiel auch einschließt bei einem Abseits oder selbst bei einem Handspiel oder so. Er braucht Augenmaß und Fingerspitzengefühl, um zu sagen, ja gut, das war jetzt klares Handspiel, oder das war angeschossen, haben wir ja nicht früher immer gesagt. Oder bei Abseits gab es dieses gleiche Höhe, was eigentlich nicht eindeutig festgelegt war. Das heißt so, oh, die waren ungefähr auf gleicher Höhe, der stand nicht 5 Meter im Abseits. Und für alles das brauchen die Schiedsrichter eigentlich, er braucht Urteilskraft, er braucht Fingerspitzengefühl und Augenmaß. Und das schließt auch ein, wenn er 3-mal zweifelhafte Szenen zugunsten der einen Mannschaft gepfiffen hat, dann wird das 4. Mal vielleicht, wenn er nicht jetzt gezielt parteiisch ist, es eher für die andere Mannschaft entscheiden oder so. Und alles das ist Handeln in einer Situation. Zu der Situation gehört dann eben, wie habe ich die anderen 3-mal gepfiffen? Auch zum Beispiel habe ich ein potenzielles Foul schon 2-mal durchgehen lassen und so weiter. Wenn man die Videotechnik einschließt, dann kommt es nicht mehr auf Situation, auf den Kontext eines Handspiels an, sondern eigentlich auf eine einfache Konstellation. Also wie ist der Winkel der Hand zum Beispiel oder die Bewegung des Handes zum Ball oder auch beim Abseits, bei der Abseitslinie, da ist es ja eine ganz klare Konstellation, bedeutet entweder ist der eine Fuß weiter vorne oder der andere. Das kann man ganz eindeutig auflösen, und alles andere spielt keine Rolle mehr. Also dieser Pfiff kann dann eigentlich jeder machen, ja, wenn du siehst, der Fuß ist weiter vorne oder weiter hinten. Und von da ausgehend ist mir dann aufgefallen, dass wir diesen Übergang von einem Handeln, das auf Erfahrung basiert, das Urteilskraft verlangt, zu einem Vollziehen, das entweder das Ausführen von Regeln ist oder eben Algorithmen auch folgt oder sie zur Hilfe nimmt, in allen möglichen Lebensbereichen zu beobachten ist. Und zwar wirklich pervasiv, würde ich sagen. Das heißt eigentlich wirklich durch alles hindurch. Ich habe dann in dem Buch ja Beispiele diskutiert, wie das Kochen. Kochen ist ein Paradebeispiel für Handeln, weil da brauche ich wirklich Erfahrung ein bisschen, um das hinzukriegen, wenn es ein bisschen kompliziertes Gericht ist. Und da brauche ich eben Fingerspitzengefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich muss es fühlen, wie viel Salz oder so da nötig ist, und Augenmaß und alle diese Dinge. Und das Interessante bei dem Gericht ist, dass man hinterher, wenn es zum Beispiel eine Familie ist, dann können die Kinder genau sagen, ob heute die Mama oder der Papa gekocht hat, weil da eine persönliche Note drin ist. Und auch da gehen wir über zum Beispiel Kochen mit Thermomix, bei dem, wenn es gut schmeckt, eigentlich nicht die Leistung des Kochs oder der Köchin ist, sondern eigentlich des Rezepts und der Maschine, und die schmeckt genau gleich, ob es die Mama oder der Papa gemacht haben, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, eigentlich ist das sogar vollziehen. Und ich habe dann ja auch als Beispiel das Lego-Spielen genommen, was ich auch sehr auffällig fand, weil lange Zeit war es halt üblich, dass man einfach eine Kiste Lego-Steine kriegte, und wenn das Kind dann baute, dann konnte man auch da sagen, welches Kind das vermutlich gebaut hat, und man konnte sehen, wie das Haus oder das Auto oder was immer es da gebaut hat, mit der Persönlichkeit und der Erfahrung im Zusammenhang stand. Also Erfahrung, was es vorher gebaut hat, aber auch, was es gestern erlebt hat vielleicht. Und heute ist es ja so, dass sie ganz in den überwiegenden Fällen das Kind einen fertigen Bausatz erhält, mit dem es dann die Titanic oder sonst was nachbauen kann, von Flugzeug oder ein Formel-1-Wagen. Und du kannst hinterher aber überhaupt nicht mehr sagen, wer es gemacht hat. Ja, du kannst es eigentlich nur richtig oder falsch bauen. Das ist nicht mehr Handeln, das ist Vollziehen. Also was ich sagen will, das geht durch alle Lebensbereiche so, auch durch meinen eigenen solchen Alltag an der Uni.
Sie haben ja schon die Freizeit angesprochen. Ich würde sogar noch ergänzen beim Kochen. Es gibt ja sogar mittlerweile HelloFresh. Die liefern ja sogar die Lebensmittel genau in der Menge, die man braucht. Das heißt, wenn man sagt, man möchte nicht nur eine Paprika hinzugeben, sondern zwei, geht gar nicht mehr, weil diese Box ist gar nicht mehr ermöglicht. Das heißt, Sie sagen, aus den Menschen wären jetzt sozusagen Vollziehende. Sie haben jetzt den Freizeitbereich angesprochen. Lassen Sie uns noch mal kurz auch in den Arbeitsbereich schauen, weil ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen können sich damit auch besser noch identifizieren als vielleicht auch mit dem Fußballbeispiel. Sie hatten zum Beispiel eine Geschichte mit einer Skihütte, mit einer Dame, die Sie dort mit Ihrem Patenkind erlebt haben. Vielleicht mögen Sie das Beispiel noch erklären, weil ich glaube, daran erkennt man auch ganz, was es eben bedeutet, wenn aus Situationen Konstellationen wären, was Sie auch schreiben.
Ja, also tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Beispielen überall da, wo Menschen in Jobs Kontakt zu Kunden haben, wo die Spielraum brauchen, ja, um ein bisschen die Möglichkeit zu entscheiden, ja, heute oder aus, weil sie gute Gründe haben. Ein Schaffner zum Beispiel, gibt es einen reduzierten Fahrpreis oder den doppelten Fahrpreis als Strafe oder so. Und das Skihüttenbeispiel war eben tatsächlich ein reales, wo ich aus Versehen eine falschen Skipass gelöst hatte, der für den Folgetag gültig war. Dann habe ich gefragt, ob man den nicht irgendwie umbuchen kann, und da konnte sie sagen, nee, sie kann gar nichts machen. Ja, das ist im Internet gekauft. Da kann sie als einzelne Frau am Kassenhäuschen nichts machen. Dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich ja halt nochmal eine Skikarte kaufen. Das fand sie nicht richtig und ich auch nicht, weil es offensichtlich war, dass ich es nur an dem Tag nutzen konnte. Aber sie konnte sich anders machen. Und dann hat es mich gewundert, dass diese neue Fahrkarte aber 20% teurer war. Dann habe ich gesagt, dann hat sie gesagt, ja, das ist halt so. Die wollen die Leute lieber ins Internet bringen. Sie kann es nicht anders machen. Dann habe ich gesagt, aber ich habe ja schon im Internet gekauft eigentlich. Ja. Dann hat sie gesagt, sie kann trotzdem nichts machen. Ja, ihre Kassen, ihre Bedingungen, der Computer gibt nichts anderes her. Und meine Deutung war jetzt nicht, dass ich arm bin, weil ich deshalb nochmal die Fahrkarte kaufen muss, sondern weil sie nichts machen kann, fühlt sie sich völlig ohnmächtig. Mhm. So macht man aus Job Bullshit-Jobs. Ja, also du hast keinen Spielraum. Deshalb heißt der Untertitel des Buches ja vom Verschwinden des Spielraums. Und in dem Moment, muss man sagen, könnte der Job eigentlich jede Maschine besser machen. Mhm. Ja, also wenn man Menschen nicht mehr erlaubt, auf eine Situation zu reagieren, die jedes Mal anders ist, je nachdem, wer jetzt doch, was für eine Begründung jemand hat, warum seine Karte gerade nicht gilt. Wenn man ihnen die Möglichkeit nimmt, darauf zu reagieren, als handelnde Menschen, als Menschen, die Urteilskraft haben und damit auch Verantwortung übernehmen, zu sagen, ja, hier gibt's eine Reduzierung oder eine Strafe oder so etwas, dann macht man aus Jobs Bullshit-Jobs und man schafft noch nicht mal Gerechtigkeit eigentlich, weil sich dann beide ohnmächtig fühlen, die Klienten wie die professionellen Handelnden.
Ich glaube, an dem Beispiel kann man es eben ganz gut erkennen, was es eben passiert, wenn wir in Situationen nicht mehr handeln können, sondern daraus eben so losgelöste Konstellationen machen, wo wir nur nach stur, nach Regeln und nach Abläufen handeln. Was macht denn dieses Handeln für Sie so besonders? Was zeichnet dieses Handeln aus, auch im Vergleich zum Vollziehen? Warum ist das so besonders?
Ich glaube eigentlich, dass es gar nicht besonders ist, sondern dass es normal ist. Menschen handeln so. Also ich glaube, wir sind ein bisschen dazu gekommen, handeln uns als das Ausführen, das Vollziehen eines Plans vorzustellen. Aber in den meisten Situationen ist es gar nicht so, dass wir einen lang gefassten Plan haben, den wir ausführen, sondern wir kommen in eine Situation hinein oder zu einer Situation hinzu, die uns irgendwie was angeht. Also zum Beispiel, man kommt nach Hause und stellt fest, die Eltern werden jetzt wirklich alt, eigentlich brauchen die Pflegehilfe, die schaffen es nicht mehr alleine. Das ist eine Situation, die uns unmittelbar zum Handeln auffordert. Ja, und das fühlen wir, die spricht uns auch emotional an. Und dann wollen wir darauf reagieren und genau genommen setzen wir dann alles das ein. Erfahrung, kenne ich solche Fälle schon, aber auch Augenmaß, was für eine Art von Hilfe wäre jetzt nötig und so weiter. Ich glaube, es ist der Normalfall, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt für mich ist, dass wir immer in Situationen hineingestellt sind. Es kann diese Pflegesituation sein, es kann auch die mit der Skifahrkarte sein. Es kann auch ein Konflikt sein. Ich komme zu einem Streit auf der Straße, zwei streiten sich, ne? Und dann kommt man zu einer Situation hinzu. Und das Interessante ist jetzt, indem wir sozusagen handeln, darauf Bezug nehmen, und auch deutend, du musst ja irgendwie zum Beispiel, nehmen wir diesen Streit, ist der jetzt schlimm oder ist es vielleicht spielerisch oder sind die vielleicht betrunken oder so? Sind die potenziell gewalttätig? Und die Situation ändert sich auch durch unser Handeln. Ja, je nachdem, vielleicht können wir schlichten, vielleicht verschärfen wir, wenn wir es falsch machen oder so. Aber Handeln, Fühlen und die Situation, in der wir stehen, die durchdringen sich dauernd wechselseitig. Das ist eigentlich Leben. Ja, so nehmen wir Leben wahr. Und in dem Konstellativen, da treten wir eigentlich aus der Situation hinaus. Ja, also eigentlich steht uns dann die Welt gegenüber. Ja, du hast es jetzt mit einem einem Sachverhalt zu tun, oft binär, ja, nein, der mir gegenübersteht, mit mir gar nichts mehr zu tun hat. Und deshalb lautet die These von dem Buch ja eigentlich, die Art unseres In-der-Welt-Seins verwandelt sich. Mit, wie ich glaube, gravierenden Konsequenzen. Ich habe ja versucht, wenigstens ansatzweise in dem Buch sogar daraus sowas wie Burnout oder politische Wut abzuleiten.
Wir kommen gleich auf die Konsequenzen. Haben Sie sich denn die Frage gestellt, woher das kommt, warum eben es immer mehr Regeln gibt, warum immer mehr die Menschen auch das Gefühl haben, nicht mehr richtig handeln zu können, sondern nur noch ja, nein, richtig, falsch in dieser binären Logik unterwegs zu sein? Haben Sie Gründe gefunden?
Ja, ich habe jede Menge Gründe gefunden und es ist auch wichtig, sich deutlich zu machen, dass es nicht einfach nur ein Fehler ist im System, sondern dass es dafür systematisch gute Gründe auch gibt. Wobei mir ganz wichtig ist, dass es mir nicht nur um die Regeln geht. Also wenn wir sowas wie HelloFresh oder Thermomix oder Lego diskutieren, da sind es ja nicht Regeln, die sie uns vorschreiben. Ich glaube, das steht im Zusammenhang mit einem Thema, das ich schon früher bearbeitet habe, nämlich das Verfügbarmachen von Welt, das Unter-Kontrolle-Bringen der Kontexte. Ja, unter Kontrolle bringen wir Dinge, eigentlich konstellativ, ja, konstellative, ich rede da von der Reduktion von Situationen auf Einzelkonstellationen und die kann ich bearbeiten. Ich meine, besonders einsichtig wird mir das im Bereich der Gesundheit, weil mir scheint, Gesundheit ist immer eine Konstellation. Also wenn ich Sie frage, sind Sie gesund, dann ziehen Sie da alles Mögliche auf erfahrungsbasiert, auch sogar gefühlsbasiert heran und wenn Sie sagen, ja, eigentlich, ja, fühle mich gerade fit, ja, habe keinen Schnupfen und sonst was. Das ist eine komplexe Situation. Ne? Und was die moderne Medizin ja macht, sie löst auf in Einzelparameter und das machen wir als Menschen manchmal auch, so dass wenn sie mich fragen, bin ich gesund, kann ich vielleicht auch den Self-Tracker ziehen und sagen, doch, der Blutdruck ist super, die Sauerstoffsättigung ist gerade gut, mein Körpergewicht ist ideal, mein Puls auch, was weiß ich, also Sie wissen diese ganzen Werte, ja, Insulinspiegel, Serotoninspiegel und so weiter. Das sind lauter Einzelparameter. Und warum sind die für uns interessant? Weil wir in medizinischen Kontexten die einzeln bearbeiten können. Ist der Blutdruck zu hoch, dann nimm dieses Medikament. Ist die Sauerstoffsättigung zu schlecht, dann nimm jenes. Also durch diese konstellative Auflösung versuchen wir, Welt bearbeitbar zu machen. Und dafür können wir Techniken entwickeln. Und das haben wir auch gemacht. Und es kommt noch ein zweites hinzu, was ich ganz wichtig finde, wenn es jetzt wirklich um Regeln geht, also Bürokratien sozusagen, überhaupt Gesetzesförmigkeiten sind immer ein konstellativer Zugriff. Da gibt es gute Gründe dafür, weil in dem Moment, wo Akteure Spielräume haben, also zum Beispiel die Frau am Lift, am Skilift, kann sie den missbrauchen. Also erstens kann es Korruption Einzug halten oder aber auch gar nicht absichtliche Benachteiligung oder Bevorzugung. Ja, wenn es ein, was weiß ich, wenn es ein Einheimischer ist, dann gebe ich ihm die Reduktion und wenn es ein Fremder ist oder einer, der anders aussieht, dann gebe ich sie ihm nicht. Das heißt, der Wunsch nach Gleichbehandlung, eigentlich auch nach Ausschaltung von Willkür, ist ganz wesentlich gewesen dafür, dass wir gesagt haben, es muss klare Regeln, klare Gesetze für alle geben, unabhängig von der Situation. Also Konstellationismus ist auch ein emanzipatorisches Projekt.
Ist es nicht dann eher paradox, Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, dass ja eigentlich mit diesen Konstellationen, mit diesen Regeln, Gesetzen, Vorschriften, wir ja eigentlich Handlungsspielräume erst ermöglichen, also jetzt, ne, ja, nehmen wir mal das Beispiel Gerechtigkeit, Gleichbehandlung, erst durch ein gewisses Gesetz kann erst ein Mensch handeln, weil sonst vielleicht würde es korruptiert werden oder missbraucht werden und der Mensch könnte gar nicht in der Situation handeln, weil es ihm gar nicht erlaubt ist. Also eigentlich ist ja das Ziel gewesen, Handeln zu ermöglichen und zu vereinfachen für die Menschen.
Da würde ich sagen, da scheint mir ein Umschlagpunkt zu liegen, dass die Moderne tatsächlich eigentlich das Programm verfolgt hat, konstellative Lösungen, sowohl in Form von Gesetzen als auch in Form von technischem Zugriff, zu finden und auch festzuschreiben, um die Menschen zum Handeln zu befähigen und ihnen auch Freiräume zu schaffen, dass wir das tun können, was wir wirklich wollen oder was uns wirklich wichtig ist. Und das gilt in allen möglichen Hinsichten. Ich kann langfristig planen, weil ich eine verlässliche konstellative Grundlage habe, zum Beispiel in Form von Gesetzen oder von, was weiß ich, Fördermaßnahmen oder so, auf die ich einen Anspruch habe. Das erlaubt mir wirklich zu planen und zu handeln. Das ist in vielerlei Hinsicht so. Und auch macht es mich unabhängig von der Willkür anderer. Ja, also ich muss dann, wenn ich ein Recht auf etwas habe zum Beispiel, oder sagen wir mal, ich gehe im Supermarkt einkaufen, dann hat die Kassiererin nicht den Spielraum zu sagen, oh, den Typ mag ich nicht, da kostet das Brot heute doppelt so viel oder dem verkaufe ich es gar nicht. Ja. Also diese konstellative Gleichbehandlung soll Leute auch oder und hat auch Menschen befähigt zu handeln. Und ich glaube, der Umschlagpunkt, dem begegnen wir da, wo es problematisch wird, wenn uns der konstellative Zugriff das Handeln nicht erleichtert, sondern ersetzt. Also wenn wir gar nicht, wenn wir sozusagen das, was wir handelnd erledigt haben, ersetzen durch Maschinen, dann kommen wir in problematische Gefilde.
Das heißt, wir haben es am Ende ein bisschen übertrieben, Herr Rosa, oder? Sie nehmen auch das Beispiel der Pflege 1995, als da die Pflegeversicherung eingeführt worden ist. Vielleicht mögen Sie das auch nochmal kurz beschreiben. Durch diesen Leistungskatalog, das zeigt ja eigentlich, dass wir auf der einen Seite was Gutes erstmal machen wollten, aber ja diesen Job der Pfleger und Pflegerin jetzt völlig absurd ist am Ende.
Ja, das ist, es ist wirklich interessant, auch dann die Frage zu verfolgen, wo genau ist es denn eigentlich schiefgegangen? Also bei dem Pflegen, das diskutiere ich ja sogar in zweierlei Hinsichten. Das eine ist irgendwie, dass ich, wenn ich in eine Situation komme, wo ich irgendwie das Gefühl habe, meine Mutter, mein Vater, mein Opa, die brauchen Hilfe. Und dann würde ich sagen, Mann, da muss doch einer kommen und was weiß ich, das Bein verbinden, ja, oder den Stützstrumpf anziehen. Dann sagt man mir, ja, da kannst du jetzt erstmal gar nichts tun, da musst du aufs Amt gehen und ein Formular holen und dann muss ich 66 Detailfragen, es sind wirklich 66, ja. Da steht dann irgendwie, kann noch selbstständig den rechten Arm heben oder den linken oder das Bein oder trinken und so ein Zeug, wo du das Gefühl hast, das ist Konstellationismus, der gar nichts mehr mit der Pflegesituation zu tun hat eigentlich. Aber gut, dann wird irgendwann Pflegegrad festgelegt und dann gibt's vielleicht Hilfe. Aber auch da stellt man fest, und das ist jetzt die zweite Seite, eigentlich ist Pflegen zum Beispiel gerade in ländlichen Gebieten oder überall da, wo es mobile Hilfsdienste gibt, Sozialstationen und solche Dinge, dass da jemand vorbeikommt und mal nach den alten oder pflegebedürftigen Menschen schaut. Und dann würde ich sagen, dann hast du halt wirklich Situationen. Ja, da kommt, ich habe das in meinem Zivildienst gemacht übrigens, wir kamen dann nach Hause zu Leuten, die alle möglichen Krankheiten hatten zum Beispiel. Und dann haben wir ein bisschen geschaut, was ist da heute nötig? Mal war Einkaufen wichtig so für die oder mal, was jetzt nur noch Indirektpflege ist, fällt heute eigentlich gar nicht mehr darunter. Oder spazieren gehen, aber eben auch mal den Stützstrumpf anziehen oder beim Haarwaschen helfen oder so. Also die Frage war immer, was erfordert die Situation? Und so natürlich professionelle Hilfskräfte machen genau das. Und da kann zu dem Pflegedienst auch gehören, die Katze ist am Verhungern, ne, und die ist aber ganz wichtig für diese zu pflegende Person, also gib lieber der Futter oder die vertrocknete Pflanze oder die Frau oder der Mann, um die es dagegen die Person ist in Tränen aufgelöst, weil die Tochter nicht vorbeikommt oder der Sohn nicht mehr anruft, dann ist ein Gespräch das Richtige. Also kurz und gut, da bedarf es Handeln mit Fingerspitzengefühl, Augenmaß, Urteilskraft. Und durch die Einführung der Pflegeversicherung ist ja irgendwie klar, ich mache da jetzt niemandem einen Vorwurf erstmal. War die Frage, welche Art von Leistungen werden eigentlich bezahlt und wer nicht und auf welche Art von Leistungen hat jemand Anspruch. Und dann sind 22 in Baden-Württemberg jedenfalls Pflegemodule definiert worden, die ganz genau sagen, welche Leistungen in welcher Zeit erbracht werden, die dann eigentlich versucht haben, fast bis in den Handgriff hinein diese Pflege zu regeln. Was aber bedeutet, die Pflegekräfte mussten praktisch mit Scheuklappen in das Haus gehen. Ja, die verhungernde Katze spielt keine Rolle, die ist in keinem dieser Pflegemodule aufgefasst. Und da passiert zweierlei und das ist mir ganz wichtig, vielleicht ist das wirklich das beste Beispiel überhaupt. Das eine ist, dass man der Situation nicht mehr gerecht wird. Also die Leute hatten auch das Gefühl, sie werden der Situation nicht mehr gerecht. Die hatten, und da ist es massiv zu Burnout-Erfahrungen gekommen. Und Leute haben dann ihren Job als Bullshit-Job erfahren in gewisser Weise. Aber es passiert noch ein zweites, dass natürlich sie sich nicht dran gehalten haben in vielerlei Hinsichten. Ja, dass die halt gesagt haben, eigentlich ist Katzefüttern nicht vorgesehen, aber ich mache es jetzt trotzdem schnell. Ja. Und es gibt dann wirklich Situationen, wo die Frau oder der Mann sagt, irgendwie vielleicht in Tränen aufgelöst, weil die Tochter nicht kommt oder der Sohn nicht anruft, wenn ich nur ein paar Zigaretten hätte. Ja, und dann geht die Pflegerin oder der Pfleger eben und holt ein paar Zigaretten, was total problematisch ist, ja. Aber das ist Handeln, ja. Und genau genommen sind das die Momente, wo die Menschen sich auch als handelnde Akteure erfahren, auf die es ankommt. Und was man da sieht, ist, dass man eigentlich solche Sachen gar nicht machen kann, wenn man nicht ständig gegen die konstellativen Vorgaben verstößt. Und da ist mir aufgefallen, dass wir das sogar in allen anderen Bereichen auch machen. Also wir sagen, eigentlich ist das Amt schon zu, aber kommen Sie mal rein, ja. Ich helfe Ihnen noch, ja. Oder ich als Dozent würde sagen, eigentlich müsste ich Ihnen eine 4 geben, wenn ich den Kriterienkatalog ablese für Ihre Hausarbeit, aber ich finde, dass sie eine wirklich tolle Idee hatten, ja, und ich sehe, dass sie davon mitgerissen wurden, ich gebe ihnen jetzt trotzdem eine 2. Also da fängt Leben an, wo wir das tun, was wir eigentlich konstellativ gar nicht sollten.
Da ist nur das Problem, dass ganz viele Menschen natürlich Angst haben, diese Regeln zu brechen, Fehler dann dadurch zu machen, angreifbar zu werden, ne, gerade auch in der Öffentlichkeit, ne, dass die lieber auf der sicheren Seite sind, stur nach einem Plan gehen, auch wenn sie selbst wissen, es ist jetzt nicht das Richtige in dieser Situation, aber ich bin zumindest dann nicht angreifbar. Also da ist ja auch eine Art Angst, die immer noch mehr dafür sorgt, dass Menschen immer weniger handeln, weil sie sagen, wenn ich jetzt mal ein bisschen was anderes mache und eine negative Konsequenz daraus resultiert, werde ich verantwortlich gemacht. Und das traue ich mir jetzt irgendwie nicht zu oder das möchte ich nicht.
Ja, zumal es oft unter Kontextbedingungen ist, für die man wiederum keine Verantwortung hat. Das ist definitiv ein großes Problem, weil man das wirklich beobachten kann, gerade auch in Bürokratien, dass die Mitarbeitenden dort sagen, ich will gar keinen Spielraum aus dem von Ihnen genannten Grund. Also wir sehen das an der Uni, wenn du irgendwas beantragst, was weiß ich, eine Beihilfe für eine Verpflegung, wenn wir Gäste haben aus dem Ausland, ist ein notorisches Problem eigentlich, weil wenn ich als Professor nach Indien komme oder nach Afrika in viele Gegenden, werden wir immer verwöhnt mit allen möglichen Festessen. Und dann denke ich ja, wenn die zu uns kommen, ja, weil wir sind ja eigentlich das reiche Land, ja, das müssen wir doch auch tun. Ja. Aber ich zahle es längst privat, weil du kriegst es nicht mehr bezahlt. Und die Leute sagen dann aber in der Univerwaltung, wenn die Spielräume hätten zu entscheiden, ja, das ist hier begründet oder nicht, dann sagen die, dann kommen sie ständig unter Feuer. Ja, weil jeder, der den Antrag stellt, sagt, Mann, du kannst es doch geben, du hast ja den Spielraum. Ja. Und der Chef sagt dann, das hättest du auf keinen Fall geben dürfen. Und dann kommst du halt dauernd von beiden Seiten unter Feuer. Ich diskutiere das ja auch ziemlich immer wieder an einem Dorfpolizisten, der da einen jugendlichen Mofa-Fahrer anhält. Oder auch an einem Schaffner, der da irgendwie durch den Zug geht. Und so, tatsächlich Schaffner sind eigentlich froh, dass sie keine Spielräume mehr haben, weil sie sonst genau dauernd diesem Druck ausgesetzt sind. Und deshalb sieht man auch selbst da sieht man diese totale Ambivalenz. Es gibt Situationen, wo die Schaffner, das ist ein sehr reales Beispiel, ja, der kann, wenn du keine gültige Fahrkarte hast, eigentlich nur noch den doppelten Fahrpreis ausstellen. Da ist er eigentlich dazu gezwungen und verpflichtet. Ja. Wenn ich einen guten Grund habe, warum ich keinen gültigen Fahrschein habe, dann kann ich irgendwie eine E-Mail-Eingabe machen, die dann irgendwo an ein Amt geht. Aber der Schaffner kann eigentlich nichts machen. Und es führt zu Situationen, wo der Bahnkunde das schrecklich findet und der Schaffner auch sagt, das ist jetzt eigentlich völliger Unsinn, aber ich muss es tun. Und das heißt also, es gibt diese Situationen, wo beide ohnmächtig sind und sich schlecht fühlen, aber es gibt eben auch den umgekehrten Fall, wo die Handelnden froh sind, dass sie den Spielraum nicht haben.
Das heißt, als Zwischenfazit können wir kurz festhalten, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen realisieren es auch vielleicht an ihrem Alltag, dass wir Menschen immer mehr ein Leben, wie sie es schreiben, vollziehen und nicht mehr leben, weil wir eben aus Situationen Konstellation machen und eben aus Handelnden Vollziehenden. Und der eigentliche Sinn, ich glaube, das kam jetzt auch rum, war es ja, die Arbeit eigentlich besser zu machen, sie gerechter zu machen, absolut, auch das Leben. Also das war ja eigentlich der Anspruch, den wir alle hatten. In Ihrem Buch, und da kommen wir zu den Konsequenzen, die Sie eben angesprochen haben, merkt man aber, vielleicht zahlen wir doch einen zu hohen Preis. Ja. Mögen Sie uns da mal mit reinnehmen in den vielleicht zu hohen Preis, den wir jetzt zahlen, wenn wir aus Situationen Konstellationen machen und nicht mehr richtig handeln können?
Ich glaube, wir zahlen halt auf beide Seiten hin einen Preis. Also der eine Preis ist sozusagen bei den Opfern des konstellativen Handelns. Also wenn wir zum Beispiel Leute abschieben müssen, wenn wir jetzt mal dieses heikle Thema nehmen, aber weil da geht's ja wirklich um Existenzen eigentlich. Und da würde man sich halt auch wirklich Spielraum wünschen und verantwortlich handelnde Akteure. Und da muss dann manchmal jemand nach Regeln abgeschoben werden, wo eigentlich jeder sagen würde, man, also diese Familie oder diese Person war nun wirklich integriert, ja, und hatte sogar schon einen Job und die hat da wirklich gearbeitet und eigentlich macht's überhaupt keinen Sinn. Aber die Regeln sind halt so, Gleichbehaltung für alle, da wird jemand abgeschoben, was für ihn selber eine Katastrophe ist eigentlich. Und ähnliches, kleinere Dramen haben wir manchmal zum Beispiel in der Schule oder eigentlich da, wo wir jetzt übergehen, Noten zu vergeben, auch an der Uni, nach einem festen Kriterienkatalog, das eben nicht mehr der Person und ihrer vielleicht spezifischen biografischen Konstellationen oder so gerecht wird. Aber ich glaube, dass wir eben auch als Gesellschaft einen Preis zahlen, weil wir uns wechselseitig nicht mehr als moralische Akteure wahrnehmen. Also wenn eigentlich, ob das jetzt der Schaffner ist oder die Frau im Gartenhäuschen oder ich als Professor, der dann einfach eine Liste durchgeht und sagt, also dann, wenn ich zum Beispiel Hausarbeiten bewerte, das ist jetzt aus meinem eigenen Lebenspraxis ein Beispiel, das habe ich früher eigentlich immer gemacht, mit Urteilskraft, Augenmaß, Fingerspitzengefühl. Ja, ich wusste irgendwie, wer das geschrieben hat und warum und was wir im Seminar besprochen haben und was die Person vielleicht gedacht hat und habe das den Leuten dann auch erläutert. Aus dem und dem Gründen gibt es eine 1 oder eine 4. Und wir sind massiv angehalten, anders zu bewerten, nämlich nach einem festen Kriterienkatalog. Den kannst du dann abhaken. Ja, also ist die Fragestellung klar? Ja, nein. Ist die Fragestellung relevant? Ja, nein. Ist die Struktur der Arbeit überzeugend? Ja, nein. Wurde die notwendige Literatur herangezogen? Ja, nein. Ist die formale Bedingung, wird richtig zitiert? Ja, nein. Und dann ist die Note, kann ich dann sagen, die hat mit mir gar nichts mehr zu tun. Ja, ich mache was der Kriterienkatalog sagt. Das heißt, der Adressat für Entscheidungen ist nie der Mensch, mit dem ich zu tun habe. Der Professor sagt, Ich habe nur vollzogen. Der Schaffner sagt, so sind die Regeln, sagt auch die Frau im Lifthäuschen oder die Pflegekraft. Ja, ich habe hier, da steht nicht drauf, Katze zu füttern. Das heißt, wir nehmen uns nicht mehr als Handelnde, als moralische Akteure wahr. Und das heißt, auf der einen Seite, wir können situativ hohe Ungerechtigkeit herstellen. Also wenn wir zum Beispiel abschieben müssen, obwohl jemand wirklich, wirklich gut integriert ist. Und wir erleben uns selber aber nicht mehr als Akteure in dieser Welt, sondern eben als Vollziehende. Und ich habe versucht zu zeigen, dass das ein wesentlicher Grund für Burnout sein könnte. Ich würde dem gerne nochmal nachgehen, auch vielleicht in einem neuen Forschungsprojekt. Meine These ist, und ich habe das versucht an mehreren Beispielen auch zu illustrieren, in dem Moment, wo einer gehandelt hat gegen die Regeln, ne, das habe ich mit dem Burgerverkäufer, der dann einfach dem Mädchen noch einen Burger gibt, obwohl sie es nicht bezahlt hat, dieses Moment gibt ihm Kraft. Übrigens, bei dem Pflegebereich kann man das sehr gut sehen. Ja, da, wo die Pflegenden anfangen zu handeln, ja, obwohl es nicht im Modul ist, haben sie das Gefühl, heute war ein guter Tag, ja, vielleicht erinnern sich die ganze Woche dran und es gibt ihnen wirklich wieder Kraft. Aber da, wo sie den ganzen Tag halt vollzogen haben und meine These ist, da, wo sie permanent gegen ihre eigene Urteilsfähigkeit entscheiden mussten, ja, also abschieben, obwohl es vielleicht, oder vielleicht auch umgekehrt, ja, jemanden nicht abschieben, obwohl der es wirklich verdient hätte, da fühlen sie sich ausgelaugt und energielos. Und deshalb glaube ich, dass wir als Gesellschaft die Energie verlieren, übrigens auch politisch die Handlungsenergie verlieren, könnte damit zusammenhängen, dass wir uns gar nicht mehr als Handelnde wahrnehmen und erfahren.
Lass uns da mal tiefer in die Energie reingehen. Denn ich glaube, das kann man jetzt auch ganz gut an dem Beispiel der Pflege. Also die haben einen Leistungsdialog und können eben nicht das machen, was sie gerne machen möchten, um einem Menschen zu helfen. Und die müssen ja dann quasi ihr menschliches Denken, fühlen und auch wollen ja unterdrücken, weil sonst haben sie ein Problem. Also ich möchte ihnen jetzt helfen und wir rufen jetzt gemeinsam ihre Tochter an als Beispiel. Ja. Ich darf es aber nicht aufgrund des Leistungskatalogs, weil es nicht abgerechnet wird. Das heißt, ich muss das unterdrücken, um trotzdem irgendwie in der Situation noch irgendwie zufrieden zu sein, weil sonst bin ich ja nur noch frustriert. Wenn wir jetzt diese Persönlichkeit ja gar nicht mehr mit reinbringen können, diese Emotionen, das haben Sie ganz gut im Buch erklärt, warum ist das jetzt ein großes Problem, was unsere Energie angeht, was diese Erschöpfung angeht, wenn wir diese Emotionen, diese Persönlichkeit nicht reinbringen können, was uns ja eigentlich ausmacht in der Situation?
Auch da glaube ich, dass zwei Dinge zusammenwirken. Also auf diese Idee hat mich eigentlich die Soziologin Eva Illouz gebracht, die sagt, es sind Emotionen, die uns mit Handlungsenergie versorgen. Und das kommt mir total plausibel vor. Also man kommt in eine Lage herein und reagiert mit einer Situationswahrnehmung und dem Gefühl, da muss was getan werden. Das kann in der Pflegesituation, ist irgendwie klar vielleicht. Aber das gilt auch grundsätzlich. Ja, wir operieren in Situationen, die uns emotional ansprechen und aus dieser emotionalen Ansprache nehmen wir sowas wie einen Handlungsimpuls. Also es sind die Emotionen, die uns mit Handlungsenergie versorgen. Und wenn wir jetzt unseren Berufsalltag insbesondere, aber zum Teil eben auch den Freizeitalltag, aber nehmen wir mal den Berufsalltag, eigentlich so vollziehen müssen, dass die Emotionen ausgeschaltet werden. Die spielen überhaupt keine Rolle. Ich muss die ja nicht immer stillstellen. Ich muss mich fragen, was ich empfinde, ist ganz egal. Und es geht eben schon wirklich bis in die Poren des Alltags hinein. Ich diskutiere auch einen Wurstverkäufer oder einen Käseverkäufer von mir aus, darf gerne auch vegan sein. Und dann kommt vielleicht eine alte Frau, von der ich weiß, die hat wirklich nicht viel Geld. Ja? Und da würde ich vielleicht gerne, wenn die 100 Gramm Wurst oder Käse will, noch eine Scheibe drauf machen oder so. Das ist irgendwie Handeln. Ne? Wenn ich das aber immer stillstellen muss und irgendwann gewöhne ich mir das ja auch an. Ganz egal, was ich gerade empfinde, ich tue, was mir vorgeschrieben ist, dann ist eigentlich das Band zwischen Fühlen und Handeln durchschnitten. Mhm. Und ich glaube eigentlich, dass es sogar noch schlimmer ist, dass es nämlich auch Energie braucht, die immer stillzustellen, ja, meine eigene Urteilskraft außer Kraft zu setzen. Ich muss sie fast bekämpfen eigentlich. Ich würde ja, egal was um was es jetzt geht, im einen Fall gerne so handeln, ich darf aber nicht. Und das laugt Menschen aus und dann gehen sie ausgebrannt oder potenziell ausgebrannt nach Hause.
Ich würde jetzt aber sogar vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Also auf der einen Seite haben wir diesen Energieverlust dadurch, dass wir die Emotionen nicht reinbringen können. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, kommt es auch zu einem Art Selbstwertverlust? Denn ich möchte Sie kurz zitieren. Sie haben geschrieben, wer wir sind, finden wir vielmehr erst heraus, indem wir uns expressiv fühlend, formend und auch leidend an die Welt und in die Welt entäußern. Menschliche Wesen entwickeln und bilden sich, indem sie sich Antworten auf das, was sich ihnen in der Welt mitteilt, ausdrücken und artikulieren. Ja. Jetzt hatte ich mich gefragt, diese Handlungsunfähigkeit, führt das vielleicht auch dazu, warum für viele Menschen momentan der Alltag grau ist, tristlos ist, warum sie so eine Art Leere auch vielleicht spüren, weil sie sich ja gar nicht mehr richtig so ausdrücken können, ihren Selbstwert.
Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, deshalb hatte ich auch wirklich beim Schreiben das Gefühl, dass ich da auf was gestoßen bin, das noch viel weitere Konsequenzen hat, die mir vielleicht auch gar nicht ganz klar sind, aber diesen Punkt habe ich wirklich versucht auch zu formulieren oder wenigstens anzudenken, weil ich denke, das ist so, wir wissen das eigentlich ziemlich gut, im Handeln formen wir uns selbst. Und wenn wir die Beispiele, die wir schon besprochen haben, uns vor Augen führen, dann würde ich sagen, das fängt schon mit dem Schiedsrichter an. In der Art, wie der ein Spiel leitet, er drückt er nicht nur aus, wie er ist, er formt sich auch richtig als Mensch eigentlich. Aber du musst irgendwie entscheiden, ob du autoritativ oder eher, väterlich oder mütterlich mit den Menschen umgehst. Und es gilt auch für sowas wie Kochen oder so. Ja, eine alte Ansicht übrigens von Marx, ja, ich forme die Welt und ich forme mich selbst und ich forme die Beziehung dazwischen. Im Handeln. Und da entsteht sowas wie Erfahrung, Urteilskraft, aber auch moralische Verantwortung, die ich dann übernehme, also je nachdem, um welchen Bereich es geht. Ich glaube wirklich, das Leben, das heißt, sich und die Welt im Austausch permanent zu formen. Und dort, wo ich vollziehe, wird es eben stillgestellt. Ja, ich bringe weder etwas von mir zum Ausdruck, wenn ich mit Thermomix oder HelloFresh oder so koche oder einfach das Lego-Ding zusammensetze, noch forme ich es neu, noch stelle ich diese Verbindung her. Und deshalb glaube ich tatsächlich, wir verlieren uns eigentlich auch selbst. Ich meine, diese Erfahrung oder diesen Verdacht haben, glaube ich, viele Menschen. Und deshalb versuchen sie, sich Sonderoasen zu schaffen, also zu sagen, na gut, dann ist halt so. Die ganze Woche vollziehe ich als in der Bürokratie, inzwischen auch in der Uni oder am Kassenhäuschen oder an der Wursttheke. Aber am Samstag oder am Sonntag, da will ich mich.
Töpferkurs, ja.
Da mache ich einen Töpferkurs oder fange ich an zu malen oder Musik zu machen. Und meine Vermutung ist, dass das genau nicht funktioniert. Genau genommen würde ich fast sagen, dann habe ich gar kein Selbst mehr, das ich da formen oder zum Ausdruck bringen könnte. Weil Handeln heißt, auf die Situationen zu reagieren, die mich was angehen, auf das Leben. Mhm. Und ich finde schon, Menschen haben doch dieses Gefühl, dass ihnen das Leben abhanden kommt, dass wir abgeschnitten sind vom Leben. Daher kommt diese notorische Einsamkeit. Eine Einsicht, die mir als letztes kam, sozusagen, ist zu sagen, wenn das irgendwie stimmt, dass uns in Konstellationen die Welt immer gegenübersteht, während wir in den Situationen drin sind. Eine Konstellation ist auch etwas Abgeschlossenes. Also genau genommen sieht man das, schon auch beim Fußball, da wird ja dann das Bild herausgenommen auf eine vergangene Szene und da wird entschieden, wie das war, aber eigentlich ist das Bild eingefroren und ich stehe dem gegenüber. Wohingegen, währenddem der Schiedsrichter pfeift, ist er Teil der Situation und die Zuschauer übrigens auch. Deshalb lautet meine Formulierung, wir sind in der Situation, aber wir stehen der Konstellation gegenüber. Und man kann das übrigens gut nachvollziehen, glaube ich, immer noch beim Fotografieren. Also wenn ich in einer intensiven Situation bin, das sind oft so Festsituationen, also Hochzeit zum Beispiel oder Taufe oder Konfirmation oder so, da bin ich ganz drin. Ne? Vielleicht bin ich auch emotional ergriffen und habe sogar eine Träne in den Augen. Und wenn mir nur schon der Gedanke kommt, dass ich das fotografieren könnte und erst recht, wenn ich die Kamera zücke, merkt man richtig, wie man innerlich aus der Situation heraustritt und es als eine Konstellation begreift, die ich jetzt irgendwie festhalte. Und ich glaube, dass durch diese Konstellativierung von Welt wir der Welt immerzu gegenüberstehen. Und wir sind nicht mehr drin, wir stehen ihr gegenüber. Das erklärt für mich inzwischen, warum diese Einsamkeit so groß geworden ist, dass Menschen das Gefühl haben, ich bin eigentlich nicht verbunden mit dem Leben, ich stehe ihm nur noch gegenüber.
Sie haben sogar im Buch, gehen Sie sogar einen Schritt weiter, Sie haben dann noch Frederick Jameson zitiert, der sagt, wenn wir diese Emotionen in der Situation nicht zur Schau stellen, nicht zum Ausdruck bringen, dann muss die sich irgendwo aufstauen. Also er nennt es dann Affektenstau quasi im Körper. Und diese Energie muss ja irgendwo entladen werden. Und oftmals, das sehen wir vielleicht auch jetzt aktuell im Alltag, führt es halt zu Frust, für Wut. Sie haben sogar geschrieben, dass dieses Konstellationismus ein Grund für den Erfolg von Trump und anderen rechtspopulistischen Parteien ist. Warum?
Ja, wir haben ja schon diskutiert, dass eigentlich das Band zwischen Emotion und Handlung durchschnitten wird, was uns aber nicht zu völlig gefühllosen Wesen macht. In den Sozialwissenschaften und auch in der Psychologie sprechen wir eher von Affekten. Das heißt, wir sind weiterhin Menschen, die selbst körperlich auf Situationen reagieren. Wenn ich die nicht handelnd abführen kann, dann kommt es zum Affektstau sozusagen. Und tatsächlich hat Frederick Jameson, der hat erstmal gesagt, es kommt zu einem Verschwinden der Affekte. Wir fühlen uns, was ich auf einer gewissen Weise nachvollziehen kann, dass er nämlich sagt, die Welt wird grau, ne, die steht uns irgendwie kalt gegenüber. Das war was eigentlich auch so ein Vorgänger des Burnouts ist. Ja, die Welt da draußen ist irgendwie, die sagt mir nichts und auch in mir fühle ich nichts mehr. Dann hat er aber gesagt, aber auf der anderen Seite kommt es sozusagen hinterrücks zu einer Steigerung von Intensitäten und ich würde jetzt wirklich sagen, es kommt zum Affektstau, das heißt, die Affekte sind noch da und die entladen sich dann und ich glaube, die entladen sich zum Beispiel in politischer Wut, was man wirklich sieht, was ja viele Menschen kennen, diese politischen Themen können unglaubliche Wut erzeugen, selbst da, wo sie vielleicht nicht direkt zum Handeln führen und ich glaube übrigens auf allen Seiten, nicht nur bei den Rechten, ja bei Rechten und bei Linken, dass wir, stell es auch an mir fest, ja, dass ich mit der Faust durch die Wohnung gehe, wenn ich Nachrichten höre und den dem könnte ich eine, ob das jetzt, da, also für die einen ist halt Trump, dem sie eins könnten, für die anderen ist es vielleicht Habeck oder so als Feindbild. Aber du merkst richtig, es kommt zu einem Affektstau, der aber gar keine Möglichkeit hat, in Handlungen sozusagen überführt zu werden. Jedenfalls in keine sinnvolle erstmal. Ich glaube, es muss vielleicht nicht nur so negativ sein. Es gibt auch die positive Seite in der euphorischen Entladung, beim Tanzen zum Beispiel. Aber auch, ich glaube wirklich, weil mich interessiert Fußball tatsächlich. Und ich glaube, dass so viele Menschen über so viele Jahre hinweg immer wieder ins Stadion gehen oder auch am Fußball auf die Champions League fiebern oder so. Ich habe mich oft gewundert als Soziologe, deshalb habe ich auch mit einer Kollegin da ein Seminar drüber gemacht. Wie kann denn das sein, dass sozusagen das Fußballspiel am Dienstag, Mittwoch oder Samstag der libidinöse Höhepunkt der Woche ist? Also das, wohin man fiebert, worauf man sich freut, was einem wirklich mitnimmt. Und da würde ich sagen, ja genau deshalb, weil die Affekte sozusagen im Alltagshandeln stillgestellt sind, brauchen sie da ein Ventil.
Aber auch nochmal jetzt auf die Politik und auf die anderen Themen zurückzukommen, ist das nicht dann auch das Problem, dass wir diese Dilemmata gar nicht mehr richtig aushalten? Also jetzt auf die Politik, Wärmepumpe, ja, nein, sind die Diskussionen. Ukraine, ja. Waffen liefern, ja, nein. Und ich glaube, wir beide wissen, dass die Situationen sehr viel zu komplex sind, um einfach nur entweder ja oder nein zu stimmen. Ja. Aber wenn wir ja diese Urteilskraft gar nicht mehr haben, dieses Fingerspitzengefühl, dieses Augenmaß, also gar nicht mehr das dazwischen irgendwie auch wahrnehmen können im Alltag. Das führt ja dazu, dass wir diese Ambiguitäten, diese Dilemmata gar nicht aushalten und deswegen ja dann zu dem Frust und sagen, Herr Rosa, jetzt müssen Sie auch hier sich positionieren, sind Sie jetzt entweder
A oder B.
Ja. Wir wollen ja die Menschen in so Schubladen stecken, weil kommen wir damit nicht mehr klar, wenn wir nicht mehr eindeutig sagen können, ist es 1 oder 0?
Ja, also das habe ich wirklich gewundert und das habe ich dann in dem Buch auch versucht zu sagen, dass die politischen Diskussionen selber und nicht nur die Diskussion, aber auch die Handlungsvorschläge eigentlich selber auf konstellative Reduktionismen gebaut sind. Also wie Sie es schon gesagt haben, dass man dann eigentlich stundenlang darüber diskutieren kann, liefern wir jetzt Taurus oder liefern wir nicht? Die Debatte ging ja immer weiter. Also die Taurus war dann ein relativ spätes Stadium der Diskussion über die Ukraine. Davor ging es um Marder und um Patriots und ich weiß nicht um was. Mhm. Und auch da muss man doch eigentlich sagen, so eine komplexe Situation wie ein Krieg erfordert Handeln, ja eigentlich komplexes Handeln, ja ein Entwurf, wie man aus der Situation oder aus der Lage ausbrechen kann und das nach vorne machen kann und das wird irgendwie oder wie man Handlungskompetenz gewinnen kann, aber auch in sowas wie ein Handlungsprogramm und nicht nur eine einfache Lösung und das begegnet einem überall, also Wärmepumpe ja oder nein, während doch die Umweltkrise, wie Sie es ja gesagt haben, eigentlich sehr komplex ist. Es ist schon so, der Versuch sozusagen eindeutigen Zugriff zu gewinnen, bringt uns auch politisch dazu, A oder B zu sagen und dann eben auch entsprechend gebunden zu sein. Du musst jetzt ein Programm ausführen. Und ich glaube schon, dass viele Menschen das Gefühl hatten, Politik ist total sklerotisch geworden. Also eigentlich ist fast egal, welche Partei regiert. Es geht immer so weiter. Ja, die Klimakrise wird eigentlich immer schlimmer nach den Daten, die wir haben. Egal, wer regiert. Die soziale Ungleichheit nimmt jetzt tatsächlich auch zu. Egal, wer regiert. Der Nahostkonflikt geht schon seit was weiß ich wie lange immer weiter. Egal, wer regiert. Und ich glaube, dass die Rechtspopulismus deshalb so attraktiv geworden ist, weil die Protagonisten, also Trump und Musk, diskutiere ich in dem Buch als Musterbeispiele, eigentlich schon mit einer großen Geste versprechen und geradezu vormachen, dass sie wieder handeln. Ja, also ich stelle mir das wirklich so vor, dieses Programm, was da Musk und Trump hatten zum Abbau der Bürokratie, ist eigentlich mit einem einzigen großen, Handstreich alle Gesetze über Bord zu schmeißen. Ja, völlig egal, was welche Verträge sagen, völlig egal, was welche Ökonomen empfehlen, völlig egal, welche Übereinkünfte es gibt. Sie handeln, wie sie es gerade im Sinne haben. Das ist wirklich das Versprechen, eigentlich aus konstellativen Gefängnissen handelnd auszubrechen. Mhm. Und da fehlt es dann aber eben an Augenmaß, Fingerspitzengefühl, Urteilskraft und allem, was wir bräuchten für gute Politik.
Das heißt, wir haben jetzt sehr viel diese individuelle Konsequenzen besprochen, auch die politischen. Auf die Wirtschaft haben Sie ja schon gesagt, dass dann Bullshit-Jobs entstehen, weil entweder die Frau jetzt an der Skihütte, das könnte ja auch jetzt ein KI machen oder ein Roboter, genau. Einfach nur zu sagen, ist das Ticket gültig? Ja, nein, wenn man eh nichts anderes machen kann. Ich hatte mich gefragt, in Deutschland haben wir momentan auch das Problem, dass wir zu wenig Innovationen haben. Wenn wir so nach Amerika gucken, China, dort kommen ja jetzt ganz viele Innovationen. Das könnte ja auch ein Grund sein von dieser Handlungsunfähigkeit, weil wir ja gar nicht mehr ausprobieren. Wir machen keine Fehler und bei Fehlern lernen wir, das könnte eine Innovation für was anderes sein. Also durch dieses Ausprobieren könnte ja auch ein Grund sein, warum wir vielleicht gar nicht mehr so innovativ sind im Alltag oder in der Wirtschaft, also jetzt auf Deutschland bezogen.
Also das scheint mir erstmal als Hypothese durchaus plausibel, weil ich denken würde, wenn, weil wir eben, also wenn du Situationen von vornherein in Konstellationen zerlegst, hast du eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, innovativ auf deren Erfordernis zu reagieren. Also was wir verlernen, ich glaube schon, sind Dinge eigentlich als Situationen wahrzunehmen. Ich unterscheide ja sogar situative und konstellative Intelligenz eigentlich. Und situative Intelligenz bedeutet, dass ich eine Situation mit allen ihren Nebenaspekten wahrnehme, in der ganzen Breite. Ich spreche von Weitwinkel Aufmerksamkeit. Also du kommst in eine Lage und denkst, okay, hier gibt's ein Problem. Wie könnte ich darauf reagieren? Und Innovation setzt voraus, dass ich alles Mögliche durchgehe, was ich auch vorher sozusagen eben nicht in konstellativer Zuspitzung schon habe. Konstellative Intelligenz würde dann bedeuten, ich überlege mir nur diese eine Maßnahme und kann dann natürlich auch da genial sein. Ja. Also wenn man es nochmal auf die Medizin überträgt oder so, dann würde ich sagen, okay, der Blutdruck ist immer noch zu hoch. Wie kriege ich den jetzt hoch? Das wäre eine konstellative Aufgabe. Eine situative wäre, wie kann ich die Gesundheit eines Menschen verbessern, ohne dass ich schon weiß, entlang welcher Parameter ich das machen muss. Also ich würde Ihnen unbedingt zustimmen, wirkliche Innovativität bedeutet Ausbrechen aus den konstellativ schon geschlagenen Schneisen und eine Situation nochmal neu angehen zu können. Und das erfordert handlungsfähige Subjekte mit Erfahrung, Urteilskraft, Augenmaß und Fingerspitzengefühl. Mhm. Diese vier Worte sind irgendwie fast mein Mantra geworden bei dem Buch, weil ich sie wirklich wichtig finde.
Ja, ich habe die auf ganz vielen Seiten gelesen und habe das dann auch so als entscheidend für dieses Handeln. Und es macht ja auch Sinn, dass dann Menschen, wenn sie zu Hause vor Spotify sitzen, vor Netflix sitzen oder in einem Restaurant eine Menükarte, dass die ja dann vielleicht auch gar nicht mehr entscheiden können, weil sie ja gar nicht mehr gelernt haben, ihre Urteilskraft überhaupt anzuwenden. Also ich stelle mir vor, wie so ein leerer Körper, den wir dann sind und wissen dann gar nicht mehr, ja, welchen Film soll ich denn jetzt auswählen, weil ne, sonst wird mir doch gesagt von HelloFresh oder von dem Thermomix, ich muss jetzt eins oder zwei machen.
Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil das durchaus, glaube ich, viele Menschen kennen. Also du hast dann irgendwie Spotify, 10 Millionen Titel oder Netflix, ich weiß nicht wie viele, und hast das Gefühl, eigentlich, keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll, weil es eben nicht eine Situation ist, die mich mit einer Handlungsaufforderung auch präsentiert, sondern eine konstellative Vielfalt, in der ich jetzt klicken oder nicht klicken kann. Das ist, glaube ich, wirklich so.
Okay, Herr Rosa, das heißt, wir können jetzt erstmal festhalten. Einerseits führen diese Konstellationen, so wie Sie es beschreiben, dazu, dass wir Gerechtigkeit erfahren, dass Willkür reduziert wird, Planungssicherheit, Berechenbarkeit, Verlässlichkeit. Wir können uns auf den anderen verlassen, weil wir genau wissen, was wir von dem erwarten können. Das heißt, es sichert auch eine Rechtssicherheit. Das alles kommt aber mit einem sehr hohen Preis. Das haben wir, glaube ich, jetzt sehr ausführlich besprochen. Es kommt zu Ohnmachtsgefühlen, Einsamkeit, Energielosigkeit, zu einer Art Leere und Frust auch und Wut. Das Miteinander leidet ja auch. Das Menschliche geht so ein bisschen verloren. Wir sind immer unfreundlicher im Umgang. Ja. Das kriegen Sie, glaube ich, auch mit. Eine Folge hatten Sie jetzt schon gesagt, manche Menschen versuchen jetzt, das dann kreativ zu umgehen, die Regeln oder die Vorschriften. In anderen Ländern gibt es dafür auch Wörter, die haben Sie in Ihrem Buch erwähnt. In Indien ist es Jujat und in Brasilien Jeitinho, was eben beschreibt, wenn man in der Situation kreativ versucht, die Regel zu umgehen oder die Vorschrift oder auch was anderes. Ist das die Lösung, die Ihnen vorschwebt, um dieses Dilemmata einerseits, wir wollen Gerechtigkeit, Berechenbarkeit, auf der anderen Seite wollen wir aber auch handeln. Könnte das nach Ihrer Ansicht eine Lösung sein, dieses kreative Umgehen von Regeln?
Also ich glaube, dass wir in diese Richtung denken müssen. Also ich fand das wirklich interessant. Ich habe da auch von Kollegen profitiert, die da schon vorgedacht haben. Also erstmal ist ja wirklich interessant, dass sie die in anderen Kulturen, sie erwähnen sich, das Kapitel heißt dann auch so Jeitinho, das heißt der kleine Weg. Also eben der nicht konstellativ vorgezeichnete, sondern der irgendwie darum herum. Und Jugat sagt was ganz Ähnliches im Hindi-Kontext, dass die da Wörter dafür haben. Weil wir denken eigentlich, ich glaube schon, dass wir sozusagen kollektiv die Konzeption haben, dass es für alles klare Regeln geben muss und eine technische Lösung. Und wenn wir wenn die Regeln unklar sind oder nicht passen und die technische Lösung nicht funktioniert, dann ist es ein Systemfehler. Und ich glaube, als Gesellschaft stellen wir gerade fest, das finde ich wirklich wichtig, das würde ich sozusagen als Metazeitdiagnose sagen, wir sind mit diesem Programm ans Ende gekommen, weil wir haben massive, ich würde sagen, Rationalitätszusammenbrüche, dass du zwar klare Regeln hast, sie aber nicht mehr erfüllen kannst. Also nehmen wir den Pflegebereich, weiß ich jetzt auch aus dem Jugendhilfesektor oder so, da ist ein Kind, das hat einen Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz. Ja, das müsste eigentlich jetzt in ein Heim oder so können. Aber es gibt diesen Platz eben gerade nicht. Ja, und es ist niemand da, der das jetzt machen könnte. Und dann sagen die Ämter, ja, eigentlich ja, aber de facto weiß ich nicht, was ich tun soll. Übrigens bei der Bahn sieht man das ständig, ja, dass man irgendwie sagt, aber ich habe diese Fahrkarte und ich muss da jetzt hin. ja, ich kann Ihnen gerade auch nicht helfen. Also wir stellen irgendwie fest, und ich glaube, das ist eben so, das Leben ist viel zu vielfältig, das ist zu amorph, das ist auch zu wildwuchernd, um in klare Regeln und klare technische Lösungen gebracht zu werden. Aber wir haben für dieses, was mache ich, wenn Sie nicht greifen, eigentlich nur Fehleranzeigen. Ja. Man kann wirklich zeigen, fast alle Sprachen und Kulturen und eben gerade das, was wir dem globalen Süden zuschreiben, die haben dafür Begriffe und auch Wege und sogar Routinen. Und die Standarderklärung des Westens oder Nordens lautet eigentlich, naja klar, da unten, die sind noch nicht so weit. Ja. Da sind die Regeln eben ein bisschen unvollkommen und die Technik auch. Und da brauchen die sowas, aber bei uns nicht. Und ich glaube, wir müssen es umgekehrt sehen. Ja, die zeigen uns, dass Leben eben sowas auch erfordert. Ja. Und dass wir eigentlich, das Leben war bei uns immer so. Also für mich war eine verblüffte Einsicht auch zu sehen, wie häufig wir von diesem eigentlich Gebrauch machen. Also eigentlich geht's nicht, aber ich mach's jetzt doch. Eigentlich müsste ich so machen, aber ich mach's anders. Selbst technisch, dass man sagt, oh, eigentlich ist dieses Kabel nicht dafür vorgesehen. Ja. Oder auch eigentlich verstößt das gegen die Brandschutzregel, aber ich mach's eben doch. Also wir brauchen sowas. Und übrigens haben wir im Deutschen auch so ein Wort. Mir ist aufgefallen, dieser Begriff des Schlitzohrs. Ne? Man sagt, das ist ein Schlitzohr. Da sieht man die Ambivalenz. Also was interessant darüber nachzudenken, ist ein Schlitzohr eigentlich was Gutes oder was
Schlechtes? Ich hätte nämlich jetzt spontan gesagt, was Negatives. Ich finde, wir haben im Deutschen keinen positiven Begriff, wenn jemand, es gibt eine konzitative Regel oder Vorschrift und in der Situation macht es wirklich gar keinen Sinn momentan. Und ja, wenn man jetzt nicht sich nach der Regel hält, dann wird es auch nicht nach vorne gehen. Also das heißt, ja, man muss sie eigentlich umgehen. Und ich finde, wir haben im Deutschen keinen positiven Begriff, wie jetzt Jaitinho, das ist ja sowas, ja, hört sich auch irgendwie so positiv an, ja, und auch die Definition ist ja, jemand ist kreativ und hat dann irgendwie eine Lösung gefunden, aber wir kennen ja nur Korruption, Missbrauch und Schlitzohr, würde ich jetzt sagen, Sie sind aber ein kleiner Schlitzohr, wäre so ein bisschen ironisch, aber ja, schon so nicht dieses positive, ja, Verhalten, was man von jedem haben möchte, sondern eher so ein Schlitzohr, auch so ein bisschen ärgern, wieso bin ich nicht drauf gekommen, aber ich hätte jetzt eher es negativ eingeordnet.
Ja, also verstehe ich. Ich würde aber sagen, es ist ambivalent. Ja, also wenn man Schlitzohr sagt, dann denkt man irgendwie, eigentlich ist das nicht okay, so ein bisschen Zeigefinger, ja, aber irgendwie bewundert man es auch, dass der auf den Dreh gekommen ist, genau, der mir selber nicht eingefallen ist. Und ich glaube, also gerade auch im Portugiesischen, beziehungsweise in Brasilien, Jaitinho, hat halt diese Ambivalenz, weil ich ja nicht einfach sagen will, ignoriert doch einfach die Regeln. Also soll doch jeder machen, was er will, weil das kann logischerweise nicht die Lösung sein, ne? Sondern es ist dieser Zwischenbereich. Und was ich also glaube, ist tatsächlich, also dafür plädiere ich ja auch mit einem Beispiel eigentlich aus der Pflegesituation dann, wo die Caritas Hochrhein als Sozialstationsverband sich Spielräume wieder erkämpft hat, eigentlich im Einvernehmen. Also deshalb glaube ich, was wir wirklich brauchen, ist in vielerlei Kontexten, auf die es auf Handlungsfähigkeit ankommt und vielleicht auch grundsätzlich im Alltag zwischen uns ein größeres Zugestehen an Handlungsspielräumen. Das heißt, man gibt die Menschen wieder, heißt auch, man nimmt sie als solche wahr. Das setzt dann auch ein gewisses Vertrauen raus, wenn einer Spielraum hat. Übrigens machen wir es im Alltag ja sowieso ständig. Wir vertrauen dem Arzt, der dann sagt, wenn er irgendwie sagt, soll ich mich operieren lassen oder nicht? Dann vertraue ich ihm irgendwie, dass seine Urteilskraft die richtige sein wird. Aber es gilt auch für den Handwerker. Wenn man den irgendwie fragt, würden Sie das da lassen oder muss ich da irgendwie was machen gegen den Wasser, dann vertraue ich seiner Urteilskraft, seinem Fingerspitzengefühl und seinem Augenmaß. Wir machen das eigentlich ständig, ja, aber nicht professionellerweise zugestanden. Also ich glaube, ich bin für eine Vergrößerung der Handlungsspielräume, was nicht heißt, dass wir einfach die Regeln abschaffen, sondern dass wir eine Art von Metasupervision brauchen. Und was bedeutet, wenn ich feststelle, also sagen wir mal, dass die Frau oder der Mann am Kassenhäuschen hat Spielraum, dann würde ich sagen, ist erstmal okay. Wenn ich aber feststelle, bei dem Kassenhäuschen, da fehlen, was weiß ich, da gibt's nur Kinderkarten, ja, oder so, dann ist es nötig, da mal einzugreifen. Also nicht sozusagen den Einzelvorgang des Verkaufs einer Fahrkarte zu regulieren, aber wenn es systematischen Missbrauch gibt, Korruptionsart, oder auch wenn ich feststelle, in der Klassenarbeit, bei dem Lehrer gibt's kein Mädchen, das besser als eine 3 hat und die Jungs haben nicht schlechter als eine 2 oder so, dann habe ich allen Grund, da einzugreifen. Also die Intuition, dass wir Regeln brauchen, um Missbrauch oder systematische und unsystematische Art auszuschließen, die brauchen wir schon.
Voraussetzung, haben Sie gesagt, ist aber wieder mal eine Art Vertrauen in die Mitmenschen. So ein, er meint es doch vielleicht erstmal im ersten Moment gut. Also wir gehen ja mal von so einem Misstrauen, ja, und sagen, der nutzt das doch dann eh aus und missbraucht das. Aber Sie appellieren quasi dafür, dass wir wieder so eine Art Grundvertrauen in andere Menschen brauchen, dass ein Mensch im Grunde gut ist.
ja, auch selbst systematisiert werden, dass Menschen die Hand, es ist, glaube ich, wirklich so, dass wir denken, da, wo es Spielräume gibt, wird es zu unseren Ungünsten genutzt, egal wer die hat. Und das ist einfach auch empirisch eigentlich falsch. Also die meisten Menschen versuchen Spielräume zugunsten ihrer Mitmenschen und ihrer Kunden und Klienten und wer immer das sein mag, zu nutzen und eben nicht korrupt zu sein. Ich glaube, das gilt doch für alles, weiß jeder, also die Hörer und Hörerinnen vermutlich auch, wenn sie Lehrer oder Lehrerinnen sind, sie versuchen ja nicht systematisch jemanden zu bevorzugen oder systematisch irgendwie, sondern sie möchten möglichst gerechte Noten vergeben, die im Sinne der Situation angemessen sind. Und ich glaube, das gilt eigentlich für alle. Natürlich gibt es immer schwarze Schafe und natürlich gibt es Menschen, die das systematisch ausnutzen. Aber der Preis, den wir zahlen, wenn wir von dem Misstrauen ausgehen, ist ein ganz hoher. Ich bin dann, hab da auch Jonathan Haidt diskutiert, der irgendwie sagt, die Daten zur psychischen Gesundheit, insbesondere von Jugendlichen, sind einfach katastrophal. Also die werden wirklich immer kränker eigentlich. Wir wissen im Moment nicht genau, woran es liegt. Jonathan Haidt sagt irgendwie, es liegt an zwei Dingen. Das eine ist diese sozialen Medien und diese digitalen Welten. Und ich glaube, das Problem dort liegt genau darin, nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, mit jemandem digital zu kommunizieren oder so, aber dass uns die Welt immer konstellativ gegenübersteht. Ja, also je länger wir am Bildschirm sind, ich meine, ich kriege die Nachrichten so, aber ich kommuniziere auch, ich reagiere auf Nachrichten, es steht mir gegenüber, ich bin nie in der Situation. Aber das andere, was er diskutiert, ist eben das Safetyism, dass wir immer auf der sicheren Seite sein wollen. Wir trauen den anderen nicht mehr. Er zeigt ja wirklich, oder das zeigen die Daten eigentlich, dass viele Jugendliche nicht mehr auf Partys oder so gehen, weil da ja immer was passieren könnte. Ja, da könnte einer sein, der übergriffig wird, es könnte einer sein, der Drogen hat oder verbreitet oder so, es könnte zu Gewalt kommen. Aber dieses, so ist Leben, mehr sich in das Leben zu stürzen, also dieses, wenn wir dieses Grundvertrauen nicht haben, wird die Welt nicht besser. Und vielleicht darf ich noch ein letztes Beispiel sagen, wo mir wichtig scheint einfach, dass wir gemeinsam drüber nachdenken, weil Brandschutz ist auch so etwas, was in dem Buch immer wieder vorkommt, weil es so viele Menschen wissen, dass viele gute Ideen, viele situationale Lösungen am Brandschutz scheitern. Ja, also ich habe da wirklich auch sowas wie, also ich mache immer so Schülerakademien im Sommer, ja, und die sind eigentlich super verantwortlich eigentlich, und ich würde sagen, da brauchst du wirklich Fingerspitzengefühl, Augenmaß, Urteilskraft, ob man jetzt eine Tischtennisplatte in der großen Halle aufstellen darf oder nicht, also nicht eine große, sondern eine kleine, war so ein Beispiel. Und dann haben wir einfach die Gastgeber gesagt, nee, geht nicht, es ist irgendwie Feuerwehrdurchgangsraum. Und ich dachte, eigentlich kannst du mit einem Finger, mit einem Fußtritt ist diese Ding weg, egal. Aber Brandschutzregeln sind so ein super Beispiel dafür, wo man vieles nicht machen kann, was situativ sinnvoll scheint. Und in der Schweiz war ich eingeladen zu so einem, das hieß Schweizer Regierungs irgendwie Seminar oder so, die Kantonsregierungen, und die hatten eigentlich vor, über mögliche Lockerungen von Brandschutz zu reden. Und das haben sie natürlich dann schleunigst gelassen vor diesem schrecklichen Unglück in Crans-Montana. Und ich will es mir da auch nicht leicht machen und auch nicht so tun, als wüsste ich alles, ist doch klar. Aber die naheliegende Regel liegt eigentlich zu sagen, wir müssen die Brandschutzregeln verschärfen, ja, weil die dort offensichtlich entweder die Einhaltung verschärfen oder die Regeln. Ja, wir müssen es noch genauer nehmen, wir müssen noch öfter prüfen. Und ich frage mich, ob das wirklich die richtige Schlussfolgerung daraus ist, weil ich eigentlich denken würde, wenn sich jeder darauf verlässt, dass die Regeln schon durchgesetzt und eingehalten würden sind, verzichten wir ja eigentlich darauf, in einer Situation, also Silvester, ja, Augenmaß und Fingerspitzengefühl zu entwickeln und zu sagen, es ist vielleicht keine gute Idee, so starkes Feuerwerk direkt an die Decke zu halten. Ja. Also wenn wir versuchen, konstellative Sicherheit zu schaffen, dann nehmen wir eigentlich unsere eigene Urteilskraft ja auch aus dem Spiel. Deshalb denke ich, vielleicht müssen wir in die andere Richtung gehen und zu sagen, wir müssen in jeder Situation voneinander erwarten, dass wir Urteilskraft einsetzen und Verantwortung übernehmen.
Also ich glaube, man sieht, wir können jetzt wahrscheinlich stundenlang weiter diskutieren, was ich auch aus Ihrem Buch mitgenommen habe, diese Balance ist super schwierig irgendwie herzustellen aus einerseits gerecht und wir wollen so viele Fehler wie möglich reduzieren, also den Schaden, auf der anderen Seite aber auch Menschen irgendwie ermöglichen zu handeln, in dieser Handlungsfähigkeit zu sein. Uns hören ja viele Unternehmen zu, Herr Rosa, was würden Sie denen denn empfehlen, wenn wir jetzt nochmal auf die Mitarbeitenden schauen? Was wäre denn jetzt so Ihr Ratschlag vielleicht auch, wenn wir auf die Arbeitswelt schauen? Was würden Sie da den Unternehmen mit auf den Weg geben wollen?
Also zum Teil werden Sie diese Einsicht auch schon haben, aber ich würde echt sagen, für ein Unternehmen kann man das wirklich systematisch in der Schlussfolgerung daraus ziehen, nämlich gebt den Mitarbeitern Spielräume, ja, macht sie zu Handelnden, egal an welcher Kasse oder an welchem Amt oder an welcher Entscheidung sie setzen. Also irgendwie zu denken, ich muss denen so genaue Vorschriften geben, dass sie quasi zu Automaten werden, macht sie unglücklich und macht auch das Unternehmen nicht erfolgreich. Und man kann fast in jeder Hinsicht sagen, Vertrauensvorschuss zu geben, Vertrauensvorschuss in dem Sinne von, ich glaube, dass du handelst, dass du Urteilskraft entwickelst und die sozusagen moralisch verantwortlich einsetzt. Dieser Vertrauensvorschuss wird sich für jedes Unternehmen auswirken, bis dahin, was sie vorhin ins Spiel brachten. Das macht Menschen auch wieder innovativ. Das macht sie zu Handelnden, die dann sozusagen auch ihre Situation am Arbeitsplatz in ihrem alltäglichen Handeln überblicken. Und das schafft Weitwinkelaufmerksamkeit, ja, und das macht sie wieder lebendig. Also Spielräume zugestehen und nur so eine Art, also nicht eine Supervision, die den Einzelfall in Blick nimmt, sondern nur noch eine Metasupervision. In welchen Abteilungen oder wie sehen die Gesamtbilanzen aus? Ich glaube, da kann man ganz viel machen als Unternehmer.
Und wenn uns jetzt Mitarbeitende zuhören, die jetzt in der Arbeitswelt nicht so viel verändern können, weil da ist eben der Chef, die Chefin, der Arbeitgeber, die diese Handlungsspielräume ermöglichen, sagen Sie, was man aber schon mal auf jeden Fall machen kann, ist im Bereich Freizeit wieder mehr zu einem Handelnden zu werden, anstatt einem Vollziehenden. Was würden Sie diesen Menschen mit auf den Weg geben, dass wir da wieder zu Handelnden wären?
Also ich finde es wichtig, dass Sie sozusagen auch die andere Seite ansprechen, und da denen würde ich unbedingt auch mitgeben, dass sie handeln, dass sie Menschen bleiben sollen eigentlich, ja, egal wie dicht die Regeln sind. Eigentlich würde ich sagen, man kann immer gegen sie verstoßen im Sinne der Menschlichkeit, im Sinne der situativen Gerechtigkeit. Weil ich finde wirklich, es ist nicht einfach Gerechtigkeit sozusagen versus, ich weiß nicht was, Handlungsfähigkeit, sondern und auch Menschlichkeit. Also die Beispiele, die ich in dem Buch die ganze Zeit diskutiere, die sagen ja eigentlich, die situative Gerechtigkeit, um der Situation gerecht zu werden, erfordert was anderes, als was die abstrakten Gerechtigkeitsmaßstäbe verlangen. Und deshalb würde ich sagen, Mensch bleiben heißt, auch wenn eigentlich ich schon, jetzt wird's ein bisschen schwierig, aber eigentlich würde ich sagen, auch wenn das Amt schon zu ist, ja, und da steht noch ein Kind davor oder was weiß ich, oder ein alter Mensch oder sonst wie, dann sagen, ja, okay, also kommen Sie mal noch schnell rein oder so, ja, oder dieses Formular gilt eigentlich nicht, aber ich akzeptiere es jetzt, egal wo wir handeln. Mein letztes Kapitel ist fast ein Plädoyer zur Subversion. Ja, nützt Spielräume, erobert euch die zum Teil auch wieder. Das heißt natürlich nicht, die große Gefahr ist zum Beispiel sowas wie Arbeitszeitregeln oder so, ja, Überstunden, ja. Da sieht man die Problematik, die ist mir voll bewusst, dass dann der Chef sagt, naja, dann mach halt mal eine halbe Stunde länger, ja, sei handeln, da sagt der Rosa ja auch. Ich würde sagen, das kann man im Einzelfall auch mal machen, glaube ich, also sollte man auch. Aber da, wo das natürlich systematisch missbraucht wird, wo die Mitarbeitenden jedes Mal länger arbeiten müssen, ja, wo das einfach genutzt wird, um die Schutzregeln auszugehen, das meine ich mit Metasupervision, da ist es ganz wichtig, sich da auch dagegen zur Wehr zu setzen. Aber wir haben grundsätzlich Spielräume auch im Kleinen, in jeder Interaktion. Also ich finde sich wechselseitig, ich denke das ganz, ganz häufig, tatsächlich würde ich sagen, das habe ich bei mir selber auch fast entdeckt, dass wir uns bei ganz vielen Sachen, also du kaufst irgendwas, einen Becher Kaffee oder so, das nehmen wir fast so, ich nehme mir eigentlich fast die Verkäuferin oder der Verkäufer in dem Fall, wie eine Maschine wahr. Ja, und eigentlich auch sage ich, ja, danke und bitte und so. Das ist aber eigentlich, keiner handelt. Man kann durch Mikrodinge Handeln herstellen. Also ich gucke den wirklich kurz ins Gesicht und wünsche den wirklich einen guten Tag. Es macht, auch wenn es nur klein ist, aber Sie haben jetzt nach dem Kleinen gefragt, es macht einen Unterschied. Also was ich meine ist, es ist schon auch eine Wahrnehmungsfrage. Ich nehme mich und auch der mir gegenübersteht, als Handelnde wahr. Und natürlich gilt das für die Freizeit. Also ich meine, Fußball spielen zum Beispiel ist weit situativer als im Gym. Im Fitnessstudio ein Programm zu vollziehen, ja, 17 mal diese Bewegung, 22 mal diese Bewegung oder so, das ist vollziehen, da bin ich in keiner Situation, in der ich handle. Und deshalb, wenn man diese Wahl hat, soll ich lieber Fußball spielen oder ins Fitnessstudio gehen, dann würde ich zu Fußball raten. Und das gilt oder soll ich mal selber kochen zum Beispiel, da kann man jetzt, glaube ich, kein allgemeines Programm, man kann nicht sagen, das ist immer gut und das ist immer schlecht. Übrigens, wenn ich das noch sagen darf, weil das habe ich mit Mitarbeitenden ganz lange diskutiert auch, also wenn man jetzt den Thermomix nimmt oder HelloFresh oder so, was Sie erwähnt haben, das ist eigentlich Handeln, wenn ich vorher nur eine Pizza bestellt habe. Ne, wenn ich plötzlich sage, ich koche jetzt mit HelloFresh, dann ist das eigentlich ein Übergehen vom Vollziehen zum Handeln. Ja, ich bestelle nicht einfach den Pizzaknopf und bezahle dann, sondern ich versuche das mal selber mit Topf und allem Möglichen. Deshalb kann man jetzt nicht ein allgemeines Do's and Don'ts sozusagen festlegen. Also tut das und lasst jenes. Aber man kann diese Idee, was Handeln heißt, auf das eigene Leben übertragen.
Und da können wir auch wieder die Klammer schließen zum Joggen, was Sie ganz am Anfang erwähnt haben, weil auch dort, ich bin genauso, natürlich habe ich meine Laufstrecken und laufe von A nach B. Man könnte sagen, vielleicht ist es jetzt eher ein Vollziehen, weil es nicht mehr so frei ist und ich nicht auf die Situation eingehe. Aber wenn ich zum Beispiel, als ich zum allerersten Mal hier übernachtet habe in Erfurt, ich weiß noch, bei unserem ersten Gespräch, bin ich morgens ohne eine Laufstrecke durch die Altstadt einfach gelaufen und habe geguckt, welche Gasse sieht jetzt schön aus, und bin dann in die Gasse reingelaufen. Und das ist ja dieses Handeln, also Situationen, ja, sich selbst in der Freizeit auch mal wieder zu geben, wo man sagt, man reagiert auf das, was jetzt gerade einem vor einem ist in der Situation.
Das ist absolut so. Und übrigens hat man natürlich aber auch die Frage, ob man sich am Self-Tracker ausrichtet oder an dem eigenen Körper oder der eigenen Wahrnehmung der Stadt. Aber gerade beim Laufen kann man ja wirklich irgendwie gucken, wie schnell, was ist jetzt gerade meine Durchschnittsgeschwindigkeit, meine Schrittlänge, was weiß ich, meine Atemfrequenz oder so. Und da würde ich sagen, dann bin ich tendenziell im Vollziehen. Wenn ich auf den Körper reagiere oder auf die Stadt, durch die ich mich gerade bewege, dann handle ich eher.
Zwei Abschlussfragen. Die erste Frage auf KI blickend, Herr Rosa. Aktuell haben wir ja sehr viele Spielräume noch und der Ruf ist ja eher sogar laut. Wir müssen Regeln für die KI, ethische Regeln. Wir müssen den Handlungsspielraum kleiner machen, damit eben KI nicht missbraucht wird. Haben Sie, wie bei im Buch kam jetzt künstliche Intelligenz die Zukunft nicht ganz so ausführlich vor. Wie blicken Sie darauf? Brauchen wir da wirklich mehr Regeln oder würde das eigentlich dann wieder diese Handlungsfähigkeit wieder kaputt machen? Auf KI bezogen. Nee.
Also an dem Punkt wäre ich tatsächlich für mehr Regeln, wenn sich das durchgehen lässt, weil es ja darum, weil es mir darum geht, die menschliche Handlungsspielräume festzuhalten. Und die Beobachtung ist ja tatsächlich, und ich glaube schon, dass sich da qualitativ nochmal was ändert durch KI, dass wir uns Spielräume nehmen lassen, aber ehrlich gesagt auch unsere Urteilskraft, unsere Erfahrung, unser Fingerspitzengefühl ausschalten, weil es die KI besser kann. Wo ich das schon diskutiere, weil mir das wirklich wichtig scheint, ist bei kognitiven Dingen, so ein Beispiel, das fast jedem oder jeder vor Augen steht, ist, wie wir uns in der Stadt orientieren. Also früher mit dem, eigentlich war das früher so, wenn du eine größere Reise gemacht hast, hast du es mit den Nachbarn diskutiert. Das sollst du über die eine Autobahn fahren oder über die andere. Also macht das mehr Sinn über Land oder über Stadt oder so und die Schnellstraße oder nicht die Schnellstraße, da würde ich schon sagen, das war Handeln und man musste erstmal einen Plan machen, erstmal die Landkarte und so weiter. Und heute vollziehen wir ja blind, weil das Navi sagt, fahren Sie links, fahren Sie rechts. Das ist wirklich Vollziehen der Geschichte. Aber ich glaube, es wird noch schlimmer. Da kann man sagen, das ist auch gut, weil Autofahren nicht so wichtig ist für uns. Beim Hausarbeiten schreiben, das sehe ich jetzt, weil wir hier im universitären Kontext sind, da musstest du, wenn du ein Thema bekommen hast und eine Fragestellung, zum Beispiel, was macht KI mit uns? Gute Frage. Anfangen zu denken, ja, und aber auch, du hast Leute gefragt, was denkst du darüber, ja, und hast überlegt, wo könnte ich denn da Infos finden, ja, und da bist du auf alles Mögliche gekommen, auch auf Abwegiges. Und heute sagen Studenten wirklich, ja, ich lasse ja nicht KI mein Essay schreiben, hoffentlich, aber ich hole mir da Anregungen, ja, und die KI liefert mir schon mal 7 Argumente und für die eine Seite und 7 für die andere oder so, dann tue ich das noch ein bisschen gewichten oder so. Also da verlieren wir wirklich massiv das, was die Ausbildung von Persönlichkeit und Urteilskraft eigentlich ist, der situative Zugriff auf Welt. Und weil KI solche Dinge mit uns macht, also das Weltverhältnis massiv verändert, bin ich durchaus für eine Regulierung, wenn es geht, also ist schwierig genug. Also ich glaube, diese Regelungen werden wir nicht hinbringen, solange wir geostrategisch, weltpolitisch gegeneinander denken, weil dann nutzen wir sie halt selbst militärisch und so gut es geht. Aber grundsätzlich wäre ich für eine Regelung der KI zugunsten der Rettung und Aufrechterhaltung menschlicher Handlungsfähigkeit.
Okay, und die letzte Frage wäre jetzt, weil unser Motto ist ja immer nicht mehr, sondern anders. Gibt es noch einen Appell, einen Hinweis, einen Impuls, den Sie gerne an die Zuhörenden rausgeben würden, was wir zukünftig anders machen sollten, um wieder mehr ins Handeln zu kommen?
Also tatsächlich ist es so, dass ich sagen will, nicht mehr, schon gar nicht mehr von den Regeln oder so, sondern anders an die Welt herangehen, anders an die Aufgaben, die sie uns stellt. Also das anders würde ich eigentlich sagen, von einem zoomförmigen, kleinteiligen, konstellativen Zugriff auf eine Weitwinkelaufmerksamkeit in der Welt. Ich glaube, das geht wirklich, ich liebe diesen Begriff, auch wenn er vielleicht nicht so elegant klingt, Weitwinkelaufmerksamkeit auf das Leben. Ich habe ein Kapitel, was mir da ganz wichtig ist, das heißt parametrische Optimierung. Wir sind dabei, das ganze Leben in Parameter einzuteilen. Meine Gesundheit, meine Arbeit, meine Schrittstärke sozusagen, was ich im Fitnesscenter mache und so weiter. Und dann haben wir jeweils eine ganz enge Aufmerksamkeit. Ich muss meine Schrittzahl erhöhen, ich muss meinen Blutdruck senken und so weiter. Und anders würde ich sagen, geh an das Leben anders heran, mit einem weiten Winkel, dass du die Welt und das Leben wieder wahrnimmst, auch wenn du durch die Stadt gehst. Wenn wir schauen, wie Menschen heute durch die Stadt laufen, da stellen wir eigentlich fest, wir sind kaum draußen, machen wir den Winkel wieder schmal. Ich habe hier das Handy vorm Gesicht und den Kopfhörer, vielleicht mit unserem Podcast drauf. Ja, das ist sozusagen eigentlich, ich schränke den Winkel meiner Aufmerksamkeit sofort wieder ein. Ich bin nicht in der Situation, sondern habe konstellativ zwei Kanäle offen. Und anders würde für mich heißen, in jeder Handlungssituation mach den Winkel weit, entwickle situative und nicht konstellative Intelligenz.
Sehr schön. Wer mehr über Sie hören möchte, beziehungsweise über das Thema, das Buch ist ganz frisch draußen auf dem Markt, Situation und Konstellation vom Verschwinden des Spielraums. Sie haben aber noch natürlich viele andere Bücher geschrieben. Über eins hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge gesprochen, Unverfügbarkeit, aber man wird alles unter Hartmut Rosa finden. Ich habe mich wieder zu bedanken, Herr Rosa. Es war wieder eine große Freude. Vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne. Das sind wirklich immer sehr interessante Diskussionen. Danke Ihnen.